Ich habe die Taufpredigt unter diesen Titel gesetzt. Wasch mich und mach mich nass. Und wir werden über einen Predigttext nachdenken aus dem Titusbrief. Und ich werde euch zeigen, was ich mit euch vorhab. Wir werden sprechen über eine unglaubliche Sensation. Wir werden über die Grammatik stolpern. Und dann werden wir auch über diesen Titel noch ein wenig nachdenken. Tauf mich und mach mich, wasch mich und mach mich nass. Und zuerst lesen wir den Predigttext miteinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, rettete er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, rettete er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Punkt 1, eine unglaubliche Sensation steht hier in diesem Text. Im Duden wird Sensation definiert als ein aufsehenerregendes, unerwartetes Ereignis. Ein aufsehenerregendes, unerwartetes Ereignis. Was ist denn so unerwartet? Was ist denn so aufsehenerregend, über das der Paulus hier in seinem Brief schreibt, über das er staunt? Er sagt, es ist erschienen die Freundlichkeit und Menschenliebe unseres Gottes. Es ist erschienen, da steht das Wort Epiphanie drin, also eine Erscheinung, etwas, das aufleuchtet, aufstrahlt aus der Dunkelheit, etwas Überraschendes, etwas Unvorhergesehenes ist passiert, etwas, mit dem niemand gerechnet hat, plötzlich in der Dunkelheit aufgeleuchtet. Es ist erschienen die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Was ist denn daran so sensationell? Worauf bezieht sich Paulus? Ich möchte das mit einem Zitat einleiten und unterstreichen von John Banville. In seinem Roman Unendlichkeiten lässt er den Hauptdarsteller sagen, die zwei Dinge, um die uns die Götter beneiden, auch wenn sie uns kreiert haben, sind, wir werden sterben und wir können lieben. Denn die Götter können nicht lieben, sondern nur Lust empfinden. In der Antike gibt es keinen Gott, der wirklich liebt. Es gibt zwar antike Götter, die bestimmte Affären haben, die sich erotisch und sexuell austoben müssen, das gibt es. Aber wirklich lieben können die Götter nicht. Und vor allem nicht die Menschen. Die Menschen sind für die Götter Spielzeug. Für die Götter sind die Menschen Arbeitssklaven. Man braucht die Menschen, damit sie die Arbeit tun. Aber lieben. Es gibt in der Antike keinen Gott, von dem man sagen könnte, er liebt die Menschen. Das wäre so absurd. Das ist so ein unvorstellbarer Gedanke. Ein Gott, der Menschen liebt. Paulus sagt, es ist erschienen, sensationell, unvorstellbar, die Menschenliebe, die Freundlichkeit unseres Gottes. Warum lieben denn die Götter nicht? Warum lieben denn die antiken Götter nicht? Nun, der Philosoph Richard David Precht hat ein Buch geschrieben, das heißt Liebe, ein unordentliches Gefühl. Liebe, ein unordentliches Gefühl. Wer anfängt zu lieben, bei dem kommt alles durcheinander. Da hat man sich vielleicht vorgenommen, wie man gut die Bachelorarbeit schreiben kann oder sich aufs Abitur vorbereitet. Und dann verliebt man sich unvorhergesehen, plötzlich unsterblich und alles kommt durcheinander. Kein Zeitplan ist mehr einzuhalten. Irgendwie steht alles auf dem Kopf. Da hat man sich vielleicht gerade eingerichtet in seinem schönen Häuschen, hat gedacht, jetzt können wir uns ein bisschen niederlassen, jetzt haben wir die nächsten Jahre Ruhe und dann kommt der Mann und sagt, du, ich soll eigentlich nach Berlin oder sonst wo umziehen, vom Arbeitgeber her. Und dann steht man im Zerriss. Was macht das jetzt mit mir und mit unserer Beziehung, wo wir uns lieben und vor welche Herausforderungen stellt uns das? Da hat man vielleicht endlich aufgeatmet, dass die Kinder aus dem Haus sind und dass man so ein bisschen eine beschauliche Zweisamkeit miteinander teilen kann. Und dann werden die Eltern alt und gebrechlich und pflegebedürftig. Und wieder bringt die Liebe alles durcheinander. Alles, was man so geplant hat, steht plötzlich auf dem Kopf, weil man liebt. Wer liebt, der begibt sich in Schwierigkeiten. Wer liebt, geht Verbindlichkeiten ein. Wer liebt, übernimmt Verantwortung. Wer liebt, wagt Hingabe, auch um den Preis, dass es etwas kostet. Und deshalb lieben die Götter nicht. Wenn die Götter anfangen würden zu lieben, dann würde ja alles durcheinander kommen. Dann wird es noch komplizierter werden. Nein, nein. Die Liebe, das ist das, was die Götter den Menschen überlassen. Wie gesagt, manchmal beneiden sie darum. Aber von dieser Gefühlsregung, von diesem unordentlichen Gefühl bleiben die Götter in der Regel verschont. Wie anders redet Paulus hier von unserem Gott? Er sagt, Gott ist ein Liebhaber. Er liebt die Menschen. Und er liebt die Menschen so sehr, dass auch bei diesem Gott alles durcheinander kommt. Die ganze Himmelsordnung kommt durcheinander. Weil Gott spürt, diese Menschen brauchen mich. Ich kann die nicht alleine da rumwursteln lassen. Und er wird Mensch. Kommt auf diese Erde. Wagt Hingabe und zahlt den Preis der Liebe, einen unvorstellbaren Preis, der ihn schließlich ans Kreuz bringt. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, alles steckt in diesem einen Wort drin, Menschenliebe. Menschenliebe, unser Gott ist ein Menschenliebhaber. Es reißt ihm das Herz aus der Seele, aus dem Leib, wenn er sieht, dass wir Menschen verloren sind. Das ist eine Sensation. Das ist unvorstellbar. Mit dem war nicht zu rechnen. Das ist unglaublich. Und deshalb sagt Paulus, es ist erschienen in Jesus Christus. Er setzt da natürlich viel voraus. Er weiß, dass seine Zuhörer wissen, worauf er anspielt. Weihnachten, Karfreitag, Ostern. Gottes Liebe ist erschienen in Jesus Christus. Unser Gott ist ein Menschenliebhaber. Und liebe Sira, ich spitze das jetzt noch ein bisschen auf dich zu. Wo sitzt du? Hier. Unser Gott ist ein Sira-Liebhaber. Er liebt dich. Er hat sein Herz an dich verloren. Er ist Mensch geworden. Er ist diesen Weg gegangen, auch im Blick auf dich. Und das ist unglaublich. Und das ist schön, das heute in der Taufe zu feiern. Unser Gott, ein Liebhaber. Zweiter Punkt. Wir werden jetzt ein bisschen auch über die Grammatik stolpern. Ja, die kriegt man auch nicht los, wenn man die Schule hinter sich hat. So ein bisschen, wenn man die Bibel liest, muss man auch manchmal so ein bisschen auf die Grammatik achten. Ich lese nochmal den deutschen Text vor. wie er uns präsentiert wird in den meisten Bibelübersetzungen, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, rettete er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Ich versuche das jetzt ein bisschen grammatikalisch zu strukturieren. Also, als aber erschien, damit wird ein Nebensatz eingeleitet, ein temporaler Nebensatz. Es ist erschienen, der Hauptsatz, die Hauptaussage kommt jetzt. Er rettete uns. Ja? Als aber erschien, ein Nebensatz, er rettet uns, ist der Hauptsatz. Und dann kommt eine adverbiale Bestimmung des Grundes. Ihr habt es alle schon gewusst. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben. Ganz einfacher Aufbau. Ja? Fängt mit dem Nebensatz an, kommt der Hauptsatz und dann kommt die adverbiale Bestimmung. Soweit die deutsche Grammatik. Im Griechischen ist das ein bisschen anders. Da geht es auch so los, auch mit dem Nebensatz, als aber erschien, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Und jetzt stolpern wir, jetzt kommt nämlich im Urtext gleich die adverbiale Bestimmung. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Da ist die Hauptaussage noch gar nicht gemacht. Da fällt sich der Paulus sozusagen ins Wort. Er sagt, es ist erschienen die Menschen, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes nicht. Ja, das passt hier eigentlich gar nicht rein. Wir merken, er muss da unbedingt was reinpacken, was er sagt, das muss hier stehen. Was ist ihm denn da so wichtig? Nun ja, wenn er von der Menschenliebe Gottes spricht und von der Freundlichkeit Gottes, dann ist es wie wenn er uns gleich sagen möchte, stopp, dass ihr ja nicht auf falsche Gedanken kommt. Das habt ihr euch nicht zuzuschreiben. Das ist nicht euer Anteil. Das ist nicht eure Leistung. Hängt nicht daran, wie fromm und wie klug und wie schlau und wie schön ihr seid und dass ihr alle in die Kirche geht und so weiter. Daran liegt es nicht. Es liegt nicht daran, wie gut wir sind. Es liegt überhaupt nicht daran, was wir Gott irgendwie anbieten könnten. Gott ist ein Liebhaber. Aber das liegt nicht an irgendetwas, das du tust, das du leistest, das du ihm bringst. Deine Frömmigkeit, dein regelmäßiger Kirchbesuch, deine stille Zeit am Morgen. Es liegt nicht daran, deine Spenden für Brot für die Welt. Es liegt an der Barmherzigkeit Gottes. Es ist seine Liebe. Es ist sein Wesen. Es ist sein Innerstes, das ihn dazu führt, dich zu lieben. Also deshalb noch einmal, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, sondern um seiner großen Barmherzigkeit willen. Das ist ihm so wichtig. Du wirst grundlos geliebt. Grundlos. Einfach, weil Gott ein Herz aus Liebe hat. Weil Gott nicht anders kann. Liebt er dich. Und dann kommt eben diese Hauptsatzaussage. Deshalb rettet er uns. Er rettet uns, weil er uns lieb hat. Und nicht, weil er auf irgendwelche Voraussetzungen aufbaut, die wir ihm bringen. Und vielleicht ist dem Paul, also dieses Nicht, dieses ist ihm so unglaublich wichtig, dass er da so reinstolpert in der Grammatik und das vorne wegpackt. Aber vielleicht ist ihm auch noch was anderes wichtig. Denn durch diese Umstellung passiert jetzt Folgendes. Da rutscht dieses Retten und die Taufe ganz eng zusammen. Er rettet uns durch das Bad der Wiedergeburt. Er rettet uns durch das Bad der Wiedergeburt, durch das Bad der Erneuerung und Wiedergeburt. wie im Heiligen Geist. Er knüpft das ganz eng zusammen. Grammatikalisch rutscht das dann ganz dicht zusammen. Und das führt uns zum dritten Punkt der Predigt. Wasch mich und mach mich nass. Dass Gott uns liebt, das hören wir gerne. Ach, das tut uns gut. Wie schön. Geliebt zu sein, das ist das alles. Das wünschen wir uns alle. Und dass Gott uns rettet, auch das hören wir gerne. Wie schön, dass da ein Gott ist, der mich rettet. Ach, wunderbar. Aber Paulus ist hier ganz, ganz konsequent. Er sagt, das hat jetzt Konsequenzen. Das hat die Konsequenz, dass Gott dich rettet. Dass Gott diesen Weg gegangen ist, als Mensch geworden ist und ans Kreuz gegangen ist. Das hat die Konsequenz, dass du jetzt nass wirst. Das kostet dich was. Das macht was mit dir. Das bedeutet, da gibt's Wasser und da wirst du runtergedrückt und da bist du drunten und dann kommst du wieder raus. Das kostet dich. Das muss konkret werden. Wasch mich, ihr kennt diese Redewendung, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das kennen wir, das sagen wir für Menschen, die wollen alles haben, aber keine Konsequenzen. Alle Annehmlichkeiten wollen wir gerne mitnehmen, aber es soll mich bitte nichts kosten. Und Paulus sagt, doch, 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 das kostet was. Du wirst nass. Das bedeutet Taufe, das bedeutet Nachfolge, das bedeutet Gehorsam, das bedeutet eine Änderung deines Lebens. Denn in der Gesellschaft damals war die Taufe nicht einfach so irgendwo im Gemeindehaus der Freien Evangelischen Gemeinde. Das war ja gar nicht zu verbergen. Das war öffentlich. Das war ein Bekenntnis. Da hat man gemerkt, da war vorher jemand gefangen in irgendwelchen Götzenglauben und jetzt wendet er sich Jesus Christus zu. Das hat man wahrgenommen, das war sichtbar. Und wenn man vorher den Göttern irgendwie Weihrauch geopfert hat und an allen öffentlichen Plätzen gab es solche Altäre und bei den Festen wurde Weihrauch den Göttern gebracht und andere, wenn man vorher das den Göttern dargebracht hat, hat man das nicht mehr gemacht. Und sagt, ich mache da nicht mehr mit, ich gehöre jetzt Jesus Christus. Wenn man vorher den Kaiser aus Rom als Kyrios bezeichnet hat, als Herrn, hat man ihn jetzt nicht mehr als Kyrios bezeichnet. Wasch mich und mach mich nass. Rette mich und ich lass mich taufen. Das hat Konsequenzen. Das macht etwas mit mir. Nachfolge. Hören auf Gott. Ihm gehorchen, mein Leben auf ihn ausrichten. Und der erste Schritt, der verbindliche Schritt, ist die Taufe. Als sichtbares Zeichen. Ja, ich bin grundlos von Gott geliebt. Ja, ich bin angenommen aufgrund seiner Barmherzigkeit. Aber das muss auch konkret werden in meinem Leben. Das muss irgendwo mal sichtbar werden. Wisst ihr, dass Jesus uns liebt, das wurde auch konkret. Das wurde auch sichtbar. In Raum und Zeit. Er wurde Mensch. Das wurde wirklich quasi materialisiert, sichtbar. Das war nicht nur einfach so eine schöne Liebeserklärung, die irgendwann mal so in rosa Wolken am Himmel stand. Das wurde konkret in Raum und Zeit. Und genauso sagt Paulus, unsere Rettung. Dass du ein Kind Gottes bist, das muss sich quasi materialisieren, das muss konkret werden. Und deshalb feiern wir Taufe. Und Vira, das ist schön, dass du diesen Schritt gehst, dass du dich heute untertauchen lässt, dass das die Menschen sehen können, dass du Gott gehörst. Ich habe uns noch ein Filmclip mitgebracht. Ich sage da gar nicht viel vorne draus. Man kommt so rein in den Filmclip. in die Szene, ich werde hinterher noch zwei, drei Sätze dazu sagen, im Voraus gar nicht viel. Schaut euch das mal an und rätselt so ein bisschen darüber, was das mit dieser Predigt zu tun hat. Ja, ich erzähle es euch so ein bisschen. Der Film heißt Die Gefährten, spielt im Ersten Weltkrieg. Es handelt von einem Pferd, diesem Joey. Der junge Mann zieht dieses Pferd auf mit unvorstellbarer Liebe. Sie sind unzertrennliche Freunde. Aber dann kommt der Krieg. Er muss in den Krieg, das Pferd muss in den Krieg. Sie werden getrennt. Das Pferd wird dann irgendwann im Niemandsland zwischen den Stacheldrahtwüsten der Fronten wird es gefunden, völlig zerschnitten, die schneiden es da raus. Und dann, das habt ihr gesehen, der Arzt sagt, wir müssen das Pferd erschießen, das ist zu schwer verwundet. Und der erblindete junge Mann, dem das Pferd gehört, der kriegt das irgendwie mit an diesem Aufruhr, an dem Tumult im Lager. Er kann nicht sehen, durch einen Giftgasangriff ist er schwer verletzt an den Augen, aber er hört, irgendwas ist los. Er erfährt, da ist ein Pferd, ein ganz besonderes Pferd, das hat man im Niemandsland rausgeschnitten aus dem Stacheldraht. Und er denkt, das kann eigentlich nur Joey sein, und er macht dieses Zeichen da, dieses Erkennungszeichen. Und in dem Moment, wo der Offizier das Pferd erschießen will, hebt es den Kopf und dreht sich weg, und das mehrfach. Und er kommt dann zu dem Pferd und sie erkennen sich, das Pferd und er. Aber der Offizier ist noch nicht überzeugt und er sagt, das, gehen Sie weg, treten Sie zurück, das Pferd muss erschossen werden. Und dann sagt er, das ist nicht irgendein Pferd, das ist mein Pferd. Man erkennt es an dem weißen Fleck auf der Stirn und an den vier weißen Fesseln unten an den Beinen. Alle gucken dahin, niemand sieht einen weißen Fleck, niemand sieht weiße Fesseln. Wieder will der Offizier das Pferd erschießen. Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, das Pferd ist doch total verdreckt, voller Schlamm. Und dann fangen sie an, das Pferd zu waschen. Das hätte ich euch gern gezeigt. Und diese Fesseln, und dann ist deutlich, ja, das ist das Pferd. Und die Pointe, worauf ich raus wollte, versteht ihr, diese Waschung rettet dem Pferd das Leben. Dieses Pferd wird gewaschen, es wird sauber gemacht, es wird gereinigt, und dadurch kommt die ursprüngliche Identität, die ursprüngliche Würde dieses Pferdes zum Vorschein. Und es, ja, das ist mein Pferd. Und dann wird das Pferd tatsächlich gerettet, und der Einsatz hat sich gelohnt. Diese Szene soll einfach nochmal verdeutlichen, worum es geht bei der Taufe. Dieses Pferd, da steckt zum einen ganz viel Liebe dahinter. Dieser junge Mann liebt dieses Pferd. Er hat investiert in dieses Pferd. Er hat es großgezogen, ist wie mit einem Bruder sozusagen groß geworden. Und dann wurden sie getrennt. Das Pferd ging verloren im Krieg. Und dann kann dieses Pferd nur gerettet werden durch eine Waschung. Dadurch, dass es sauber gemacht wird. Und durch dieses Waschen, das ist wie ein Bad der Wiedergeburt. Da kriegt das Pferd nochmal ein neues Leben geschenkt. Eigentlich ist es ein Kandidat des Todes und es bekommt neues Leben durch diese Waschung. Nichts anderes ist die Taufe. In der Taufe kommt zum Ausdruck, dass Gott uns wäscht von allem Schmutz, von allem, was uns trennt von Gott, von aller Schuld, von aller Sünde. Und wir werden befreit zur Identität der Kinder Gottes, zu unserer wahren Identität, die wir eigentlich sind, so wie Gott uns gedacht und gemacht und geschaffen hat. Und das feiern wir heute Morgen, Sira, auch für dich. Du wirst gewaschen. Ich nehme mal nicht an, dass du körperlich gewaschen werden musst. Aber da geht es um was Tieferes. Da geht es darum, dass Gott dir zusagt, durch diese Taufe, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich sehe in dir einen Menschen, den ich liebe und den ich befreien möchte von allem, was ihn belastet, befreien möchte zur Identität als Tochter Gottes, als mein Kind. Und das ist schön. Und dazu darf man nass werden. Das darf man bekennen vor den Menschen. Und das wirst du gleich tun. Und bevor wir dich taufen, wirst du uns erzählen, was Taufe für dich bedeutet und warum du heute Morgen hier stehst. Und du darfst uns jetzt deinen kurzen Bericht geben über die Taufe.